Easy Madende. Der Podcast.
Ah, ihr liebe Leute, jetzt ist eine Woche rum. Und so schnell. Ich habe das Gefühl, als wären wir gar nicht weg gewesen.
Ja, ich sage. Das kann ich mal denken. Also, wir haben alles so gelassen im Wohnzimmer, wie es war, ja. Wo ihr weg seid.
Ja. Ja,
wir haben nichts gemacht.
Ihr habt sogar die Mikrofone abgestaubt. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Das sieht gut aus.
Das war der Staubroboter.
Der hat über die Mikrofone, über die Kabel ist er immer drüber. Ja, ein bisschen verknurrt sind sie. Nee, es ist sehr gut. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, es ist einfach auch ein bisschen über uns gekommen. Wir haben kein End gefunden, ne? Letzte Woche. Und haben über so viele Sachen noch nicht gesprochen. Monchi, du warst richtig entgeistert. Dass die Zeit schon wieder rum war.
Ja, das ist, du hast doch irgendwie, bei dir geht die Zeit immer ein bisschen schneller rum wie bei uns.
Wieso?
Ich weiß es nicht.
Hier auf dem Gerädel, Mensch.
Auf dem Gerät, ja.
Ja, wir haben gedacht, ganz wesentliche Teile, über die man, gibt es dir, über die wir noch nicht gesprochen haben. Zum Beispiel, Chaco, über dein Wirken und dein Schaffen. Und auch über euer beider Schaffen. Es war letzte Woche schon immer auch mal Thema gewesen, wie ihr so zusammen schafft. Und konzentriert hat sich das Ganze ja auch, dass ihr Bücher zusammenschreibt. Vielleicht aber auch, um da einzuleiten in euer gemeinsame Arbeit. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben wir nicht besprochen. Könnt ihr da was dazu sagen? Wollt ihr da überhaupt was dazu sagen?
Ja, also ist jetzt.
Also das Lustige ist ja, in jener unheilvollen Aufnahme, die es nicht mehr gibt.
Darüber wollten wir nicht mehr sprechen.
Da waren wir ja in Speyer und dann hast du uns gefragt, ob wir Speyer mögen, ob wir gerne nach Speyer kommen. Dann habe ich dir gesagt, dass wir uns in Speyer kennengelernt haben.
Ja.
Also dass deswegen diese Stadt einen besonderen Stellenwert für uns hat. Ja, wir haben uns in Speyer kennengelernt. Ich war noch eine wie sagst du es immer, eine Kunstgeschichtsstudentin, auf einer Exkursion zum Thema Romanik, also romanische Kirchen, Dom, ne?
Ja.
Und da sind wir uns über den Weg gelaufen in der Fußgängerzone.
Ach, ja. Mhm. Einfach so?
Mhm. Einfach so, ja.
Aber Moment. Das heißt, du hast schon gewusst, was der Chaco eigentlich so macht.
Nee.
Hast du gar nicht gewusst?
Nein.
Wie seid ihr euch dann über den Weg gelaufen? Tatsächlich übereinander gestolpert aus Versehen und dann, ach Gott, wie macht man sowas?
Das ist dann doch sehr arg, ne? Detailliert. Das
ist Entschuldigung, ist es zu privat?
Nein, gar nicht. Aber wie viel Zeit will ich denn noch?
Oh, ich hab.
Ja, ich will
ewig. Vielleicht gibt es da noch eine dritte Folge. Vielleicht ist es
eine dritte Folge. Und wie war das, als ihr euch das erste Mal berührt habt? Oh,
Nein. Das ist zu privat. Das haben wir nur in der ersten Folge gemacht. Das lassen wir diesmal raus.
Nee, das war, wir sind ins Gespräch gekommen auf irgendeine Art. Und dann haben wir, wie hast du deine Nummer? Das ist immer eine Nummer für mich. Nee, das war irgendwie, wir haben E-Mail-mäßig haben wir uns dann ausgetauscht und dann haben wir uns E-Mail-mäßig ausgetauscht und da liegt jetzt vielleicht schon der kleine Zellkern für das, was du später noch hoffentlich besprechen willst, lieber Christoph. Aha. Wir haben uns eigentlich durchs Schreiben ineinander verliebt. Dann.
Ja.
Durchs Miteinander schreiben.
Ja, das war so, also auf moderne Weise jetzt, aber früher hatten doch die Leute so Brieffreundschaften.
Ja.
Total romantisch, so wo die Briefe dann mit zum Seidenbändchen zusammen in die Nachttischschublade wandern. So war das bei uns digital, aber so mit demselben Gefühl, dass ich gedacht habe, oh Gott, er hat wieder eine E-Mail geschrieben. Oh, wie schön, keiner schreibt so schön wie der Christian. So, ich sage es jetzt mal überspitzt. Und so haben wir uns angenähert und dann wurde es irgendwann mal eben mehr.
Ja.
Kannst du das nicht mit die Briefe, die man früher geschrieben hat? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
Ehrlich gesagt.
Das war besser,
Christoph. Da war ich ziemlich raus bei der Nummer, glaube ich. Also so Briefe habe ich, glaube ich, nie gekriegt.
Das tut mir leid. Ja, so Briefe habe ich jetzt auch nicht gemeint, aber danke für diesen kleinen Ausflug in dein
vergangenes Liebesleben. Ich hätte sie nie erreicht.
Ja, nee. Also so, das war wirklich, ich sage heute, es war vom Universum genauso gesteuert. Weil alles, was sich danach ergeben hat, das war wie so ein Sog. Ab und zu habe ich dann gedacht, was passiert denn jetzt hier gerade? Aber es war wie so ein Sog, der sich da neu gezogen hat. Und jetzt, wenn wir zurückgucken auf die Zeit, wo wir zusammen sind, wie lange sind wir jetzt verheiratet? 2012 haben wir geheiratet. Also wir sind jetzt über 11 Jahre schon verheiratet, geschweige denn zusammen. Das hat sich auch gefühlt, das fühlt sich immer noch so frisch an, so wie genau so soll es sein. Und das fängt da auch, ja.
Ja, weil ich meine, das ist ja schon, wenn man einfach jetzt nur sieht, ihr arbeitet auch zusammen und das, was ihr zusammen arbeitet, in Buchform, die Elvefelds-Reihe, da könnte man ja schon auch denken, ihr habt euch beruflich kennengelernt. Also ihr wolltet das zusammen schreiben und darüber seid ihr euch näher gekommen sozusagen. Ne? Aber dass sich das andersrum entwickelt hat, ne? Also die Bücher gäbe es ja nicht, wenn ihr nicht euch zufällig in Speyer getroffen hättet, ne? Sozusagen. Also ist ja schön.
Ja, eben nicht zufällig. Genau,
will ich hinaus. Ach so, okay.
Ja, genau. Okay. Nee, aber es ist, natürlich ist es so, dass die Britta durch ihr Hiersein dann und durch in der Pfalz leben, dann diese Liebe zur Region entwickelt hat und dadurch selbst zur Pfälzerin geworden ist. Denn meine These, das mag jetzt manche Hörerinnen und Hörer verschrecken, ist, du bist nicht Pfälzer durch Geburt, sondern du bist Pfälzer durch Gefühl. Weil es gibt viele Leute, die in der Pfalz geboren sind, aber kein Pfälzer.
Das heißt, Pilzerkammerwerre?
Pilzerkammerwerre durch ein Gefühl. Weil es gibt so und so viele Pilzer, die wohnen in Berlin, die wohnen da und auf Rockstieg, wo sind sie geboren, in Neustadt an der Weinstraße. Ja, haben das ein. Nö, ist mir scheißegal. Neustadt war halt Zufall, irgendwas. So, aber es gibt Leute, die hergezogen sind, vielleicht vor 20, 30 Jahren oder meinetwegen sogar erst vor 5 Jahren. Und diese Region, die Mentalität, die Menschen so arg lieben, dass die verschmelzen mit dem Ganze hier und die Mentalität mehr oder weniger annehmen oder vielleicht schon eigene Gefühle gehabt habe, die diese Mentalität genauso hervorbringt. Und dann sind es doch in meiner Arge genauso Pelzer wie jemand, der hier geboren ist. Vielleicht sogar mehr wie einer, der hier geboren ist und seine Kinder schön hochdeutsch erzieht und dann zum Lehrer geht in die Schule. Und sagt, was, Sie nehmen das Pfalzlied durch? Ja, aber ich finde es nicht gut, dass Sie hier Sachen durchnehmen, die Alkoholgenuss verherrlichen. So, wer ist denn dann jetzt mehr Pelzer? einer, der pfälzisch lernen will und das Pfalzlied irgendwie mitsingt, mehr schlecht als recht, weil er den Dialekt halt nicht in die Wiege gelegt kriegt hat. Oder einer, der das verleugnet und die ganze Zeit weg, aber hier geboren worden ist. So, das stelle ich mir einfach so in den Raum. Und deswegen ist die Britta diese Liebe zu dieser Region und zu dieser Mentalität entwickelt und zur Spruch. Und dann haben wir halt gedacht, ja, was gibt's hier? Was gibt's hier, um diese Region auch so zu repräsentieren, mal in einer literarischen Form? Ja? Gibt's dann Regionalkrimis, aber wir fanden halt diese Regionalkrimis, die es gibt im Allgemeinen auch, jetzt nicht ganz so prickelnd.
Was wäre da so Beispiel? Warum ist das nicht so prickelnd? Also ich kenne Krimis von der Bergstraße zum Beispiel, ne? Mord im Saukopftunnel, fahre ich jeden Tag durch, finde ich lustig. Das ist so dieses Ding, ne? Dass man halt was Regionales hat und sich da erstmal angesprochen fühlt. Mhm. Was meint ihr? Ist das, was nicht so prickelnd ist, dass es außer dem regionalen Bezug dann, also das war es dann auch schon, was so toll ist? Oder?
Genau, ja. Also ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich auch ehrlich sagen muss, ich bin da nicht wirklich extrem drin in diesem Thema, dass ich alle Regionalkrimis kenne aus Deutschland. Aber es ist schon so, dass viele Regionalkrimis einfach sich mit diesem Klischee zufrieden geben und dass es dann einfach schon endet und dass die Regionalität aufhört bei Straßennamen, bei Schimpfwörtern und bei Essen. Und bei irgendwelchen Wörtern, die Leute aus einer bestimmten Region eben sagen. Und das ist uns zu wenig. Und dass der Fall, also der Krimi in dem Fall, aber eigentlich irgendwo hätte spielen können. Das finde ich persönlich schade.
Ja.
Und es gibt einfach so eine Flut von Regionalkrimis, weil es einfach ein paar Regionalkrimis gibt, die saumäßig erfolgreich sind, wie diese Ritter-Fall-Krimis aus Bayern oder die Sylt-Krimis. Und da gab es einfach so viel danach, wo du denkst, ja, aber was ist denn jetzt daran bitte regional? Und wir wollten mit den Elvenfels-Krimis einfach der Pals ein Denkmal setzen, eine Ode schreiben an die Region hier. Und wir sagen immer, dass Elvenfels eigentlich die Hauptfigur ist in unseren Krimis. Und Elvenfels ist einfach so eine Collage, so ein Patchwork aus allem, was uns hier so ausmacht. Also verschiedene Charaktere, die Mundart, der Wein, das Essen, der Wald, der Dialekt, der Witz, alles einfach.
Ja, und auch, dass wir das geschafft haben, so viel Dialekt drin behalten zu dürfen in einem Buch, was ja in einem überregionalen großen Verlag erscheint, wie Pieper Verlag, das ist natürlich da haben wir gekämpft drum. Ist aber nicht selbstverständlich, weil wenn du dir anguckst, wie viel Dialekt wirklich in verschiedenen Regionalkrimis, die es in Deutschland gibt, noch drin ist, ist es sehr, sehr wenig. Mhm. Und bei uns natürlich, Hardcore-Leuten ist es immer noch zu wenig, aber du konntest ja sowieso niemand recht machen. Aber ja. Ich glaube, das, was man erreichen konnte bei so einem Verlag, das haben wir echt geschafft, dass wirklich durchgängig, immer wenn die Elfenfelser reden, gerade so ein paar Hardcore-Leute, wie der Ottel und der Otto und der Traktorfahrer, der Erwin und was weiß ich alles. Gerade wenn die pelzig reden, dann siehst du das auch auf im Text. Ja. Und denkst, muss ich jetzt zum Beispiel ausstrengen? Minimal muss ich da ausstrengen als Nicht-Pelzig-Sprecher. Vielleicht auch als Pelzig-Sprecher auch, weil das gedruckt zu sehen, sind wir ja nicht gewöhnt. Ist ja klar, ist ja was Orales normal. Aber da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass da so viel Mundart und so viel Dialekt noch mit drin ist. Und auch das zeichnet, glaube ich, das hebt die bisschen von anderen Regionalkrimis ab.
Das finde ich sehr interessant, wie man zum Beispiel das verschriftlicht, der Dialekt. Ne? Wir haben uns neulich mit dem Douglas Maidenford unterhalten aus Pennsylvania und der hat uns erzählt, oder auch mit dem Michael Werner haben wir schon gesprochen, die haben uns erzählt, man kann in den USA diese ganze Pennsylvanisch-Deutsche, diesen Dialekt kann man sehr gut verschriftlichen, weil da gibt es eine Einigkeit einfach unter denen, so schreibt man das. Und im Pelzische ist es relativ schwierig, weil an jeder Gießkanne wird das schon wieder anders geschrieben und gesprochen und so weiter. Gibt es einfach viel mehr Diversität. So. Und wie habt ihr das dann gemacht? Wer war euer Lektorat sozusagen bei was fürs Pelzische?
Das waren wir eigentlich selber. Ach, oder selber. Besser
ja,
gesagt,
das kann ja keiner machen. Ja. Also meine Regel für Pelzisch zu verschriftlichen, das mache ich ja schon länger. Ich habe auch schon Gedichte veröffentlicht und was weiß ich alles früher. Und irgendwelche Bände ist immer so nah am Dialekt wie möglich und so nah, aber auch an der Lesbarkeit wie möglich. Und diesen Kompromiss musst du sehen. Was nützt dir das, wenn du ein Wort perfekt verschriftlich hast, aber du konntest es gar nicht mehr erkennen? Ja. Du guckst da drauf und selbst für einen Mundartsprecher denkst du, was ist denn jetzt das? Und dann liest du ganz langsam, weil du liest ja jetzt nicht Buchstabe für Buchstabe. Wenn man liest, ganz normal, guckt man auf ein Wort und durch den Wiedererkennungswert, dass man das Wort kurz erkennt, kann man schnell lesen und darüber lesen. Und das wird dann ausgehebelt. Und dann macht es keinen Spaß mehr, das zu lesen, auch für einen Mundartsprecher nicht mehr. Mhm. Und deswegen, finde ich, muss man da immer so einen Kompromiss finden, dass man das Wort auch gleich möglichst erkennen kann. Aber weiß ja, so wird es ausgesprochen und dann kann ich weiterlesen.
Du hast jetzt vorhin gesagt, dass ihr dafür gekämpft habt, dass das drinsteht auf Pelzig. War das, heißt das wirklich gekämpft? Wollten die es raushaben?
Nee, also gekämpft ist jetzt
Überzeugungsarbeit eigentlich.
Ja. Überzeugungsarbeit, ja. Also das gab es ja schon, also ich meine, die ersten drei Bände waren ja schon draußen, das hatte damals die PVA gemacht, also der Verlag von der Rheinpfalz, der dann aber irgendwann keine Bücher mehr veröffentlicht hat. Und dann haben wir das Glück gehabt, weil meine Gebrauchsanweisung für die Pfalz beim Pieper Verlag schon erschienen war, dass die das auch, diese Elbenfels-Reihe, dann genommen haben, aber eben nicht bei Band 4 weitermachen wollten, sondern ganz von Anfang an, die wollten alle Bände drin haben. Deswegen haben sie bei 1 nochmal angefangen. Es gab dann zwischendrin Verwirrung bei manchen Leuten, weil die dann aus Versehen das Buch gekauft haben und auch gut, ist dasselbe, haben uns dann manche Leute vorgeworfen, wir wollten zweimal Reibach machen, aber wir haben letzte Woche mal drüber gesprochen, über Facebook und Instagram, was da alles abgeht. Aber wir haben es dann glücklicherweise klar machen können, das wollte der Verlag so und das ist ja auch, macht ja auch Sinn, dass du die ganze Reihe dann im Verlag hast. Und da ging es dann drum, bleibt jetzt das wie im Original so oder was kann man ein bisschen glätten, was kann man machen? Und dann haben wir, ja, wie die Britta gesagt hat, Überzeugungsarbeit geleistet, dass es doch ein bisschen mehr drin bleibt, als es vielleicht normal machen täten.
Eine lustige Anekdote von unserem Lektor, der mit uns zusammenarbeitet, seit wir bei Pieper sind, der kommt aus dem Raum Tübingen. Und der ist da sehr geschmeidig. Der hat auch gesagt, das ist für ihn wie so ein Sprachkurs. Er freut sich daran. Wir haben ihm dann auch ein Paket Pelzer Wein geschickt, als die ganze Arbeit abgeschlossen war. War also super. Aber der hat zum Beispiel bei dem schönen Pfälzer Spruch, Herr Ufsons stecke ich dir der Kopf zwischen die Ohren, sagt eine Figur in Elfenfels, sagt es. Und dann hat der Typ wirklich in der Kommentarspalte daneben geschrieben, das geht doch gar nicht, der Kopf ist doch schon zwischen den Ohren. So was kommt dann eher, was ist ja köstlich, echt.
Das, Dass du dir dann sowas erinnerst.
Natürlich, ja. Ich fand das so süß.
Ja, sehr süß.
Sag mal, könnt ihr vielleicht gerade mal ein bisschen erklären, was Elferfels ist?
Wir haben nämlich das, ich will die ganze Zeit auch schon nochmal vorgehen. Wir haben dasselbe Fehler gemacht wie immer. Lassen uns treiben, sind Mitte drin und vergessen, es gibt vielleicht ein paar Leute, ich glaube es zwar nicht, ne? Aber es gibt vielleicht auch Leute, die gar nicht so richtig wissen, was ist ein Elferfels, was
doch, passiert. Das ist immer das Faszinierende bei Lesungen, und wir machen ja relativ viele Lesungen zusammen, wo wir dann auch das als Hörspiel inszenieren. Ja, das ist ja, deswegen sind die Hörbücher ja auch für viele so faszinierend, weil das eben nicht nur so runtergelesen ist, sondern mit verschiedenen Stimmen als Hörspiel inszeniert ist. Und live natürlich erst recht. Da mache ich immer am Anfang so die Schulfrage. Wer von euch, die jetzt hier sind, kennt Elferfels nicht? Und da gehen meistens so, also ein Drittel
die Hände hoch. Ja.
Echt? Ja. Ja, und dann sage ich, was macht ihr da?
Warum seid ihr dann da?
Ja, die Frau gezwungen, keine Ahnung. Nee. Ja. Aber nee, die haben das halt gehört und dann haben sie die Gelegenheit, das jetzt mal live zu erleben. Und klar, die kaufen sich dann ein Buch oder ein Hörbuch danach und sind dann eingeleitet oder eingeführt ins Universum Elferfels.
Ja, aber mach das doch mal.
Das bekommt meine Frau perfekter wie jeder andere.
Ja.
Was Elferfels ist?
Ja. Komm, sag's uns.
Elferfels ist eigentlich wie das gallische Dorf von Asterix, bloß halt in der Palz. Es ist ein uraltes Dorf. Keiner weiß genau, wann es gegründet wird. Es gibt eine uralte Kirche dort, die nicht im Kirchenregister Deutschlands drin ist. Das ist ein Ort, wo so ein bisschen ein Knick durch die Realität läuft. Da sind Dinge möglich, die anderswo nicht möglich sind. Dabei liegt es nur 6 Kilometer hinter Deidesheim, die Hartnuff. Mhm. Und es ist vor allem ein imaginärer Ort. Also es ist ein Sehnsuchtsort. Die Leute sind ganz traurig, wenn sie erfahren, dass es Elferfels eigentlich nicht gibt. Und als wir uns damals überlegt haben, wie nennen wir denn dieses Dorf? Also wir wollten, ich habe es ja gerade gesagt, so ein Patchwork-Dorf, wo alles zusammenkommt, was die Palz ausmacht. Und so haben wir das auch gestaltet. Und dann habe ich diesen Namen Elferfels bei Google eingegeben. Und da gab es tatsächlich keinen Eintrag. Da gab's nichts. Das war echt faszinierend. Und die Bewohner von Elferfels, also da leben, ich habe die Zahl jetzt leider nicht mehr so im Kopf, du müsstest das mal nachgucken, Christian. 323 Einwohner, 10 Hunde und 17 Katzen. Das ist es. Nein. 323 Einwohner. Da gibt es einen Automechaniker, da gibt es ein Dessous-Geschäft. Frag mich nicht, warum es da ein Dessous-Geschäft gibt. Das ist auch ein Mysterium von Elferfels. Da gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden. Es gibt ein Weingut, es gibt eine Weinstube, es gibt einen Bäcker, es gibt einen supergeilen Pfarrer, so einen universalistischen Pfarrer, der in der Kirche Queen und AC/DC hört. Mhm. Und es ist und die Elferfelser sind wirklich so, die bleiben schon gerne unter sich. Die haben keinen Fernseher zu Hause, die gehen wirklich abends zusammen in die Weinstube. Also du hast ja in der letzten Woche gefragt, wie würde denn das perfekte pfälzische Kaffee aussehen, oder? Und ich glaube, man könnte sich da schon an der Weinstube in Elferfels inspirieren lassen, ja. Und die Elferfelser sind aber die Weltmeister im Integrieren auch, obwohl sie, also das ist so dieses Paradoxon, die sind gern für sich, aber sie integrieren auch gern, wenn jemand von außen kommt und sie merken, das ist das, was du gerade gesagt hast, Christian, dass man Pfälzer nicht von Geburt ist, sondern vom Gefühl her. Wenn die dann merken, da kommt jemand, der passt total gut zu uns, dann wird er eingebürgert, er oder sie. Also in jedem Elferfelsband kommt eine Figur von außerhalb, die dann fest ins Dorf aufgenommen wird. Hamburger und der Kommissar, der Carlos, kommt ja auch aus Hamburg, dann eine junge Archäologin aus Dresden oder wo die herkommt. Das spielt beides eine Rolle. Und der Culture Clash ist einfach das, was Elferfels am meisten ausmacht.
Ja, Culture Clash kennt man ja, das ist ein alter Pelzer-Ausdruck. Culture Clash, nicht? Hochdeutsch würde es vielleicht Kulturclash heißen, aber Pelzer sagen Culture Clash. Wenn praktisch zwei verschiedene Kulturen aufeinander prallen, und das ist ja innerhalb von Deutschland genauso spannend, wie wenn das jetzt über international wäre. Also wenn ein Hanseat, der eigentlich lieber gern Bier trinkt und lieber nichts mit großen Menschenmengen zu tun hat, plötzlich auf so Urpelzer trifft, die sich halt an Blumenvase festheben und die ganz liebsten zusammen sind mit ihrer Mitmenschen, deswegen heißt es ja auch Mitmenschen und nicht Gegenmenschen, und das Leben feiern. Und das ist ein so wunderbarer Culture Clash, das ist praktisch so diese Grundlage. Und das kann ich immer wieder spielen. Im zweiten Band sind es dann Bundeswehrsoldaten, US-Soldaten, die dann eine Übung machen. Im dritten Band sind es plötzlich irgendwelche Yoga abhängig hätte ich mal gesagt.
Yoga-Anhänger, ja.
Yoga-Anhänger, die die Erleuchtung suchen und natürlich mit Alkohol überhaupt nichts am Hut haben, aber dann doch. Im vierten Band kommen Archäologe nach Elbenfeld. Im fünften Band ist es halt eine Filmcrew, die einen Film macht für Netflix. Netflix durfte man nicht nehmen, haben wir dann umbenannt. Das heißt jetzt
Flixnet.
Sehr kreativ.
Ich wollte es gerade sagen, aber nee, das sage ich nicht.
Und dadurch entstehen halt diese Culture Clash, also wo man dann durch diese Reibung, durch diese Fallhöhe automatisch Komik entsteht.
Und dadurch können die Pelze aus Elbenfeld halt richtig glänzen. Also dadurch, das ist immer eine Steilvorlage, immer ein roter Teppich für die Mentalität. Und für den Dialekt und für diesen Witz auch, für den Sprachwitz.
Diese Naturcoolheit, ja, genau. Die wir an uns haben. Wir sind automatisch cool. Wir müssen das nicht erlernen und yo man oder irgendwie aufsetzen. Wir sind es automatisch. Und das meine ich wirklich ernst. Also da kannst du auf jeder Alltagssituation irgendeinen Dialog zwischen zwei Pelzer oder zwischen zwei Leuten, die den Dialekt sprechen, die sind cool, die sind einfach sau cool. Diese Art von ich werf dir was sie, du werfst mir was sie, alles ist nicht ganz so ernst gemeint, aber ein bisschen doch.
Ein bisschen doch.
Ja. Das gibt es, glaube ich, nur bei uns. Das ist grandios.
Aber Britta, ist das was, was du als nicht gebürtige Pfälzerin quasi auch erlebt hast, als du in die Pfalz gekommen bist? Ne? Der Chaco hat ja gesagt, du bist sofort eingebürgert und fühlst dich jetzt als Pfälzerin auch und so, dass du sagen kannst, du hast das auch erlebt, hier so aufgenommen zu werden, oder war das für dich nie Thema?
Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil ich ja, also ich komme aus dem Elternhaus, wo Dialekt als was Blödes galt. Also meine Eltern haben mir irgendwie beigebracht oder mitgegeben, Leute, die Dialekt sprechen, egal welcher Dialekt, die sind schattig im Hirn. Primitive Leute und so. Und ich bin da wirklich mit aufgewachsen. Ich habe das echt verinnerlicht. Und als ich dann Chaco kennengelernt habe und in die Pfalz gekommen bin, habe ich gedacht, wieso? Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch total schön. Das ist doch total bunt. Und es gibt auch eine lustige Anekdote. Als wir ganz frisch zusammen waren, sind wir zusammen in seinem Auto gesessen. Da kam ein Anruf rein von seinem Techniker. Und dann sagte Christian, du, ich muss das jetzt kurz annehmen. Und Achtung, geil, ich rede jetzt kurz in meinem Dialekt. Ja. Und ich so, was kommt?
Hör mal kurz weg.
Was kommt denn jetzt?
Und dann, nee, hör mal kurz weg, ich wollte sie einfach nur auf den Culture-Clash vorbereiten.
Und dann habe ich gedacht, was werde ich jetzt für ein Gesicht von meinem Angebeteten, was wird er jetzt für ein Gesicht zeigen? Dann habe ich gedacht, das ist aber süß, wie der redet. Also ich fand es total schön. Und ich habe mich, also für mich war es eigentlich kein Culture-Clash, weil ich ja immer mit dir zusammen war. Und weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das nicht verstehe oder dass mich das vor den Kopf stößt oder so. Das war eigentlich ein ganz smoother Übergang.
Wie ist es jetzt? Wir reden mit dir.
Du, wir haben unsere eigene Geheimsprache.
Also ich rede schon pelsisch. Ich rede eigentlich mit allen Leuten pelsisch. Wirst du vielleicht auch merken, manchmal switcht man automatisch um, ohne dass man das merkt bei manchen Leuten. Und dann denke ich manchmal, warum rede ich jetzt mit dem ansatzweise Hochdeutsch?
Ja.
Aber daheim rede ich pelsisch mit dir. Aber was uns verbindet auch, in Bezug auf Erziehung, bei meinen Eltern war das genauso. Also meine Eltern sind ja beide nicht von da. Meine Mutter ist aus Berlin, mein Vater ist niederer Sachse. Und die sind halt vom Universum gelenkt, wie ich sage, haben die es geschafft, mich in dieser Region auf die Welt zu werfen. Und die haben auch immer darauf geachtet, dass schön sauber gesprochen wird, Hochdeutsch gesprochen wird und Dialekt ist was für primitive Leute. Es war genauso, das ist identisch. Das sind also so Sachen, die mir in unserer Erziehung so ein bisschen ähnlich deckungsgleich gefunden habe. Und das genau deswegen, was macht man dann, wenn man von seinen Eltern das hört? Genau das Gegenteil. Ja. Dann habe ich gesagt, oh, alles was Dialekt ist, ist geil. Den Dialekt hole ich mir auf der Gasse, wenn ich den daheim nicht kriege. Und so genauso ist es dann gekommen. Und ich sage mal, ohne den Dialekt hätte ich wahrscheinlich auch in meinem, da wo ich gewohnt habe, damals das nicht überlebt.
Das ist nicht ernst genommen, oder was?
Nee, natürlich nicht. Also du ein Dialekt war damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen vielleicht, auch damals eine Art von Wand, die du aufgebaut hast. Mhm. Ja? Ein gewisser Respekt. Ja? Wenn du, weißt du, bist so ein dünner Kerl wie ich, so ein großer, weißt du, mit einer Brille auf der Nase, dann denkt man, ja, was ist denn das für einer? Und wenn der aber plötzlich die Gosch aufmacht, dann pass mal auf, gell? Dann, oh, das ist wie so ein Schutzwall, so ein rhetorischer Schutzwall.
Ein Survival-Kit.
Ja. Jetzt überlege mal, wenn der Hochdeutsch reden würde.
Ja, genau, das meine ich.
Auf der Gasse in Mannheim.
Auf der Straße.
Ja. Dann würdest du, auf die Kuschhebe kommen.
Ja, jetzt mal pass mal auf. Ich bin ja aber einer der, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt 5 Teile. Hm? Könnt ihr schon über spoilern? Gibt es einen 6. Teil irgendwann?
Ja, man denkt natürlich drüber nach, klar. Das hängt natürlich auch vom Verlag ab, ja, wie die Verkaufszahlen sich entwickeln und so weiter. Also wir haben es im Verlag offiziell noch nicht gesprochen, aber wir haben die Grundidee immer. Und ja, es wird einen 6. Band geben. Aber da muss auch ein gewisser Rhythmus eingehalten werden. Da sind wir natürlich schon auch abhängig vom Verlag. Der macht natürlich jetzt nicht jedes Jahr Buch. Wir müssen es ja schreiben. Also wenn, dann dauert es
bis 2025, dass der nächste Band dann rauskommt. Ja, ja.
Okay, 25.
Aber ich höre gerne Hörbücher. Wie sieht es bei dir aus?
Das wollte ich nochmal besonders hervorheben. Mhm. Ne, Chaco, du hast gesagt, ihr macht das live auch. Wenn ihr auftretet, dass ihr in verschiedene Rollen auch dann reinschlüpft und die sprecht. Es ist wirklich ein Genuss, das anzuhören. Also sagen wir es mal so, Ich bin leidenschaftlicher Hörer, auch weil ich, wenn ich daheim bin, so müde bin, wenn ich ein Buch hinnehme, dann fliegt es mir gleich auf den Kopf. Ich penne sofort, ich schaffe das einfach abends nicht mehr und ich höre aber, ich fahre viel Auto und höre das gerne und ich habe mich echt kaputt gelacht als zwischendrin. Vor allen Dingen, weil ihr das auch sehr gut eingelesen habt und auch die Dialekte, die Passage, ne, wo dann die Elbefelser retten und so.
Schade, dass wir es jetzt nicht hören.
Ja.
Schade.
Ja, was willst du damit sagen, Moschi? Du grinst so?
Ich würde es gerne mal hören.
Du würdest gerne mal
eine Kostprobe?
Ich hätte gerne mal eine Kostprobe.
Ah, das weiß ich ja
nicht. Habt ihr sowas so spontan?
Ja, das fände ich jetzt auch richtig gut. Genau, vielleicht aus was könnt ihr jetzt was vortragen? Ich sag das mal kurz.
Ja, jetzt mir sind überhaupt nicht vorbereitet darauf. Ja, also natürlich. Ganz spontan habe ich jetzt das Buch in der Hand.
Ja, ja.
Traubentod, das ist der fünfte Band von unserer Elbenfelskrimi. Also das Neueste ist gerade dieser im Mai, ist das rausgekommen.
Und da merken die Elfenfelser, dass jetzt eine Filmfirma auf das Dorf aufmerksam geworden ist und die drehen jetzt da und es gefällt den Elfenfelsern natürlich überhaupt nicht.
Und dann geht's so los. Aber wir hatten schon geahnt, dass so eine dabbische Filmfirma auf uns aufmerksam wird.
Sinnierte Willi.
Und dann auch noch gleich so Schnüffler herschickt, so, wie hießen die, so Action-Krauts oder wie das heißt?
Location-Scouts hieß das, korrigierte Charlotte.
Oh, wer braucht denn so etwas?
Spuckte Otto verächtlich.
Ich hab immer gemeint, Location-Scouts, das war ein anderes Wort für Immobilienmakler.
So lustig ist es aber vielleicht gar nicht,
rief Anthony, der neben Carlos aufgetaucht war. Der Elfenfelser Friedhofsgärtner mit jamaikanischen Wurzeln hatte seine Dreadlocks in einer blauen Wollmütze versteckt, die dem wolkenlosen Frühlingshimmel Konkurrenz machte.
Erst kommen nämlich ein paar Scouts und später dann ein paar Millionen Touristen. Wie bei dem Film The Beach zum Beispiel. Da ist ein Scout so lange in Asien rumgereist, bis er den abgefahrenen Traumstrand entdeckt hat, wo sie dann den Film gedreht haben.
Elsbeth, die Wirtin der Weinstube, nickte wissend. Jo, mit Leonardo da Vinci.
Ja, nee, oder doch, der bringt die Frau auch zum Lächeln. Also jedenfalls war der Strand früher total einsam und als dann The Beach im Kino war, kann ich denken, wie es dann zugange ist, bis heut.
20.000 Touris pro Tag, sagte Cordula.
Und so geht's. Applaus.
Du hast jetzt praktisch der Culture Clash aufgelegt. Ja? Wie viele Touris kommen jetzt nach Elbefels, wenn der Film rauskommt?
Ach du liebe Zeit.
Ich kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Wie schreibt man sowas zusammen? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, man schreibt es zusammen, wenn jeder weiß, was der andere kann, was der andere gut kann. Und wir haben das eigentlich klar abgesteckt. Deswegen gibt es eigentlich so wie nie Streit. Das fragen uns die Leute natürlich öfters. Wie können jetzt haben wir Bücher schreiben und ihr seid immer noch verheiratet? Also die Britta schreibt die Geschichte. Also die Geschichte denken wir uns aus. Und das ist ja logisch, muss ich erstmal da hoch und sagen, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt in Elbenfels? Wer kommt dazu? Dies, das, jenes, so. Und dann geht's los, dann schreibt die Britta, die ist die Erzählerin. Und dann kriege ich praktisch so das erste Kapitel auf meinen Schreibtisch, der ist ja nur ein paar Meter entfernt. Und dann pimp ich dieses Kapitel auf. Also mit Dialekt in der wörtlichen Rede, mit ein paar Jokes, ja, ein paar Pointe neu. Dann geht es wieder zurück, dann fällt der Britta noch was ein und dann so geht es praktisch weiter.
Cool.
Und ganz zum Schluss denken wir uns die Überschrift aus. Die Überschriften sind sehr lang auch. Da brauchst du dann aber nicht nur Rieslingscholle bei der Überschrift.
Ja.
Da brauchst du dann Rotwein.
stärkeres Kaliber schon irgendwie ran. Wie wichtig ist das für euch? Also du hast gerade gesagt, ne, ihr wisst, was der andere kann, aber wie wichtig ist auch so gemeinsame Grundlage, was so Humor betrifft beim Schreiben bei euch? Könnt ihr übereinander gut lachen? Also ne, du hast letzte Woche schon erzählt, Christian, ne, dass ihr manchmal hier Lache durch den Raum ausschaltet, aber wie wichtig ist das beim Schreiben?
Also es ist natürlich von vornherein klar, dass Elfenfels ein sehr, sehr lustiges Buch wird.
Ja.
Und dass auch wenn was Schlimmes passiert, also ein Mord zum Beispiel oder irgendwelche Verwicklungen, dass es trotzdem mit so einem gewissen Augenzwinkern und einer bestimmten Heiterkeit ist. Also die Leute, die Elfenfels lesen, die wissen, es geht auf jeden Fall gut aus, ja. Mhm. Und die Elfenfelser werden immer durch den Humor die Oberhand behalten und auch Dinge entschärfen durch den Humor. Also das ist schon so die Grundlage. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich sage immer, ich bin nicht lustig, ich kann nicht lustig sein und ich bin auch keine Rampensau. Das ist wirklich Christians Department, ja. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich in Elfenfels unterwegs bin, desto lustiger kann ich selbst auch schreiben. Also bei dem 5. Band war das so, wenn ich das jetzt so aus dem Nähkästchen plaudern darf, dass du überrascht warst, wie lustig ich die Vorlage schon gestaltet hatte, ganz ohne deine Hilfe. Und du dann nur noch, also dass du dann praktisch noch einen draufgelegt hast. Und früher musstest du mehr tun, damit die Bücher lustig werden. Also da kannst du sehen, meine dunkle Seite ist praktisch ausgestorben jetzt durch Elfenfels. Na ja,
also ich finde, ne, weil du es auch gerade sagst, ne, da passiert dann zwar ein Mord, aber irgendwie kommt es immer wieder auf eine Schiene, wo man denkt, okay, vielleicht makaberer Humor, dann vielleicht zwischendrin auch mal oder sowas. Das spielt ja schon auch eine Rolle, ne? Wenn man das Dunkle kennt, dann kann man auch dann die Brücke schlagen zum Lustigen oder so. Ich meine, Monty Pythons oder sowas.
Ja, wir müssen die Leute schon ab und zu auch dran erinnern, gerade bei einer Lesung, wo man natürlich nur so kleine Ausschnitte liest, um dass man den Leuten das auch nicht praktisch so wegnehmen will, dass sie das Buch nicht mehr lesen brauchen, ja. Also spoilern. Da müssen wir uns schon die Leute auch dran erinnern, hallo, es ist ein Krimi. Es ist jetzt nicht nur so lustig, wenn du das Buch lest, da passiert da sowas. Aber natürlich zum Schluss, im Prinzip ist es, wie heißt der schöne Pilzer Ausdruck, Cozy Crime.
Das ist herrlich. Ohne Scheiß. Wir hatten es letzte Woche auch davon, dass man für manche Sachen ein bisschen zu alt auch wird irgendwie, ne? Mit Horrorgeschichte, Horrorbücher und so weiter, ne? Wo wir gemerkt haben, das geht mir auch so. Und das ist im Moment mein Genre. Cozy Crime. Mhm. Irgendwelche Sachen, die in irgendeinem wunderschönen englischen Dorf irgendwie spielen und hoppla, da ist halt einer umgekommen, ne? Jo, aber es gibt Scones. Das ist okay.
Hauptsache, es gibt Scones.
Hauptsache, es gibt Scones und Tee. Das spricht mich gerade total an, weil ich glaube, das ist auch einfach die Weltsituation, die mich da gern reinflüchte lässt.
Absolut, ja.
So, ne? Und das ist Elbefels, wäre dann auch ein Ort, ne, wo allerhand passiert, aber zum Schluss.
Hauptsache, es gibt Rieslinge.
Hauptsache, es gibt Riesling. Sehr, sehr gut, ja. Was ich interessant noch finde als Frage zu deiner ganzen Geschichte ist, was sind das eigentlich für Leute, die euer Bücher lesen? Und dazu habe ich auch eine Rezension gelesen, die sagt, spannend, witzig und charmant erzählt. Aus dem Seniorenmagazin. Jetzt die Frage, werdet ihr nur in Seniorenmagazin würdet ihr sagen, das ist euer Zielgruppe oder kann man das überhaupt sagen? Was ist euer Zielgruppe? Ist
ja total sympathische Frage.
Davon weiß ich überhaupt super. Nicht.
Das war das Einzige schon, was ich gedacht habe. Warum macht es Seniorenmagazin? Ja, aber warum nicht?
Klar. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, aber ja.
Schön. Also wir haben schon den Anspruch. Wir hätten jetzt schon den Anspruch, dass es also zumindest 70 plus ist. Ja? Jetzt nicht nur 80 plus.
Sondern 70, das geht schon noch weiter.
Nee, also wir haben glücklicherweise wirklich bei deinen Büchern ist es wirklich so, dass das wirklich durch die Generation hindurch, dass es gelesen wird und dass es selbst Kinder sind, die dann das Buch lesen oder vorgelesen kriegen oder was weiß ich alles, kriegen wir auch immer wieder mit. Ist auch belegbar. Also da haben wir, glaube ich, was erfunden, was jetzt keine Altersbegrenzung hat, weder nach oben noch nach unten.
Also bei den Lesungen sind immer Leute zwischen 25 und 75, sage ich jetzt mal. Ja. Ja.
Ja.
Und also ich mache zum Beispiel immer gern, wenn ein neues Buch rauskommt, mache ich immer auf Lovely Books eine Leserunde. Da werden dann 20 Exemplare verlost. Hm. Die Leute lesen das Buch dann in der Gruppe und jeder schreibt dann was zu einem bestimmten Kapitelabschnitt. Und da gucke ich schon immer, dass es jetzt nicht nur, dass ich nicht nur Leute auslust, die hier aus der Region sind und wo ich weiß, okay, das sind jetzt schon echte eingefleischte Elfenfels-Fans, sondern Fans, da ist dann ja immer auch mal ein Bayer oder eine Österreicherin oder jemand aus Norddeutschland oder Berlin. Und ich liebt es dann zu sehen, dass das alle irgendwie erreicht, ja. Egal, wo die herkommen, egal, wie alt die sind, man muss wirklich sagen, meistens sind ja Frauen eher diejenigen, die Bücher lesen. Mhm. Das ist wirklich so, also das wird euch jeder Buchhändler oder jede Buchhändlerin bestätigen. Ja, das ist so, diese Muße zu haben, sich mit einem Buch hinzusetzen, sind meistens eher Frauen.
Mhm. Und so ist auch euer Publikum vielleicht dann auch eher weiblich, wenn ihr lest, oder wie ist das?
Nee, verwunderlicherweise sind viele Männer, die vielleicht gezwungenermaßen dann dabei sind, ja, aber die am offenen Gucksaal ein bisschen so, aber die krieg ich schon.
Ja, die haben sich dann das Hörbuch.
Letztens genau. War es ganz süß, da kam ein sehr junges Paar an unseren Stand bei einer Lesung in Frankenthal und da war die Frau aus Argentinien eingewandert. Also der Mann war Pelzer und sie war Argentinierin, konnte schon ziemlich gut Deutsch und hat sie gesagt, sie findet das so, ich mache den Dialekt jetzt nicht nach, sie fand das so schön und sie nimmt es jetzt als Sprachkurs mit, die Bücher, um noch besser Pelzisch zu lernen.
Ja, auch gut. Ich meine, ihr habt ja auch ein Glossar am Ende von den Büchern, wo Sachen auch mal erklärt werden. Ne? Das kann man schon als Fortbildungsveranstaltung wahrscheinlich
auch
sehen.
Auf jeden Fall, ja.
Oder für Exilpelzer halt als
Trost.
Ja, Trost. Trost. Ja, du, wirklich, mein Sohn wohnt in Australien, der verschlingt die Bücher. Jetzt schicke ich ihm und was weiß ich. Und dann kriege ich immer das in Australien. Wow, unser Buch hat es geschafft bis Australien. Dabei war es ein Pelzer.
Also, ne. Was für ein Pelzer hat das mitgenommen? Ja, das erleben wir aber auch. Bis Australien kommen wir nicht. Gell? Aber
also,
bis Berlin sind wir schon gekommen.
Ja.
So, nicht, dass man so
Rückmeldungen abkriegt. Das ist Freedom dann.
Das stimmt.
Ja. Würdet ihr sagen, also das könnt ihr jetzt wahrscheinlich aus geschäftlichen Gründen nicht sagen, aber wie viele Bände kann Elvefels haben? Wie ist euer Gefühl? Habt ihr noch Idee für unendliche Geschichte oder sagt ihr vom Gefühl her, wahrscheinlich hat das irgendwann vielleicht auch von der Geschichte her mal ein End oder?
Christoph, warum sind deine letzten beiden Fragen auf einmal so mit so einem gleichen negativen Touch versehen?
Das ist meine dunkle Seite.
Ja, ich hätte jetzt die Antwort kennen. Wir schreiben so lange Elvefels, bis die 70 plus ausgestorben sind.
Ja.
Aber nee, natürlich nicht. Also du, darüber machen wir uns echt keine Gedanken.
Ja. Also, solange wie es Spaß macht.
Ja.
Das ist gut. Ja. Meine Frage wäre eher, wann kommt der Film raus?
Ja, das liegt halt nicht an uns.
Oh, gute Frage.
Ja.
Wann kommt der Elfefels?
Das liegt halt wirklich nicht an uns. Das fragen viele Leute. Natürlich, im Prinzip, wenn das gut geschrieben ist, was ich hoffe, dann siehst du das als Film vor dir. Erst recht jetzt im fünften Band, wo das ja auch noch ein Film gespielt wird dort. Das wäre, ja, wann? Man kann vielleicht irgendwann mal ein Crowdfunding angehen. So Idee gibt es natürlich. Wir haben ja auch in unserem Bekanntenkreis, es gibt ja gute Leute, die in Nepal hier leben und auch filmen können.
Mhm.
Die Idee gibt es natürlich. Ob so ein Sender wie der SWR sich an sowas rantraut und dann auch noch was Gutes draus machen würde, weiß ich nicht.
Weiß man nicht, ja.
Bleib mal dran.
Ja. Wir bleiben dran.
Aber wenn, dann kriegst du auf jeden Fall eine Rolle.
Ja,
dann mach ich auf jeden Fall. Das ist schön. Ich darf dann irgendwo im in der Weichstube.
Genau. Wie sieht der typische Pelze aus?
Ja, so. Hier mit deiner Hosse und so.
Ja.
Das ist übrigens, du hast ja letzte Woche auch schon auch gehabt.
Die hatte ich letzte Woche
auch. Das ist Tradition.
Als Running Gag.
Im wahrsten Sinne des Wortes Running Gag
oder
Walking Gag.
Ja. Hatte ich ja schon auf der Bühne.
Stimmt.
Ist doch.
Das ist richtig. Nee, aber die Frage kam vielleicht negativer rüber, als ich es eigentlich gemeint habe, weil ich kenne das einfach so, also ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas schreibt, dass man dann vielleicht auch irgendwann Angst hat, in diesen Modus zu kommen, wie Zurück in die Zukunft 1, geil. 2, cool. 3,
nee, stimmt nicht. Weiß 3 war auch gut.
Also, ja. Ja, aber einfach, dass man vielleicht nicht nur als Konsument, sondern auch als Macher vielleicht so das Gefühl hat, ich hätte Angst, dass ich das, was ich jetzt aufgebaut habe, dass ich das vielleicht so verwässert oder sowas. Das wäre schlimm. Und dann vielleicht lieber auch so einen Punkt zu finden, wo man sagt, wir versuchen das schön rund auch zu halten und abzuschließen vielleicht auch. Aber für uns die gute Nachricht ist, habt ihr nicht vor.
Es doch, das hätte man vor. Das war sogar beschrieben, das würde man auch so sehen wollen.
Auf jeden Fall.
Natürlich. Aber wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns in den 5 Bände jetzt
verbessert haben.
Verbessert haben, eher im Gegenteil. Ich glaube, wir haben immer noch ein kleines Schieb draufgelegt. Also zumindest kommt uns das Gefühl vor. Und solange wir das können, machen wir natürlich weiter. Aber du hast natürlich recht, wenn man merkt, dass, und wir sind ja auch sehr selbstkritisch mit uns,
das ist wichtig.
Dass es sich totläuft, dann wäre das blöd, das in die Länge zu ziehen.
Aber ne, Britta, du hast ja auch gesagt, du wurdest über die Zeit da auch bist immer mehr reingekommen, ne? So dass der Chaco jetzt dann da tatsächlich vorher immer die Arbeit machen muss, was so die humoristische Sache betrifft und ihr jetzt auch da zusammen total euch ergänzt damit. Das ist vielleicht auch so ein Ding, es ist komprimierter mit der Zeit, man weiß genau, das ist ne, die Essenz auch von der Geschichte und kann dann da drumherum wunderschön auch erzählen und so. Also ich habe auch nicht das Gefühl, das ist auserzählt. Da geht auf jeden Fall, noch was.
Dann machen wir weiter, wenn Christoph das sagt.
Oh, super. Christoph hat's abgesägt.
Sehr gut. Apropos Absäg, ne?
Ja.
Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen uns genauer damit befassen, was der männliche Part der Lebensgemeinschaft, der kreativen Lebensgemeinschaft in diesem Raum so alles macht und ein bisschen über dich, lieber Chaco, spreche. Vielleicht da vorher noch die Frage, wie viel hältst du heute an Frage aus, die dir schon jeder einmal gestellt hat? Wie ist dein Level? Also nur, dass man das einschätzen kann.
Jetzt kriegst du die charmanteste Antwort, die du dir vorstellen kannst.
Ich habe Angst.
Nee, es kommt immer darauf an, wer die Frage stellt. Da konnten sie 100-mal schon gestellt sein. Wenn die von so einer Frage kommt wie dir, oder wenn der Monchi zwischen neu schießt, dann. Gut,
dann können wir alles fragen, wollte ich sagen.
Monchi, magst du mal anfangen? Ich habe jetzt ein bisschen Angst.
Ja, aber wo kommt der Name Chaco her?
Ja, also der Name Chaco ist ganz einfach, kann ich auch schnell beantworten.
mach's kurz.
Das setzt sich aus den Buchstaben des Namens Christian Habekos, C-H-H-A-K-O, zusammen. Habe ich ein bisschen rumgebastelt, weil ich habe einen Künstlernamen gebraucht, als ich damals in der Karibik in Trinidad und Tobago aufgetreten bin, beim Karneval. Und da kann ich nicht auftreten als Christian Habekos, das könnte ich gerne aussprechen. Und da habe ich so ein Stage-Name gebraucht, Chaco.
Ja, das ist einfach der Chaco. Ja, viele, wir hatten es letzte Woche auch schon davon, dass gewisses Synonym,
Pseudonym vielleicht? Akronym.
Es war schon so lange her, Christoph, du hast es vergessen.
Wir hatten es letzte Woche auch schon davon, dass so ein Pseudonym durchaus auch hilfreich sein kann, um sich vielleicht inhaltlich auch so ein bisschen zu kategorisieren oder sowas. Aber würdest du auch sagen, für alles, was du heute auch machst, das war damals, als du dir den Namen gegeben hast, vielleicht noch anders als heute. Du machst jetzt, bist auf viele, stehst auf vielen Füßen sozusagen. Aber ist der Chaco, steht der für alles, was du machst? Oder herrschst du manchmal auch das Gefühl, eigentlich müsste ich für die Elbefeld-Sache hätte ich gerne noch einen anderen Namen oder sowas? Oder bist du das einfach?
Das bin ich. Also es hat sich einfach so durchgesetzt. Also ich glaube, das ist leichter, wenn sich das so automatisch ergibt, homogen entwickelt, als wenn du sagst, so, das ist jetzt mein Name und jeder muss mich jetzt so nennen. Weil ich habe eigentlich gedacht, da war ich ja schon eine Weile im Geschäft, da ist der Name Chaco dazugekommen und dann hat irgendwann jemand gesagt, es ist eigentlich schade, dass das so spät ja eingefallen ist und es dürfen sich als Chaco nennen.
Ja.
Und genau das ist halt passiert über die Jahre, die dann noch kamen, hinweg. Jeder weiß, wer der Chaco ist, wenn er weiß, wer Christian Habekost ist. Ja? Und deswegen ist das Synonym.
Ja. Steht auf deiner Doktorarbeit auch Chaco drauf?
Nee.
Schaut. Apropos Doktorarbeit.
Der ist Doktor, mein Freund.
Ach, wirklich. Was ist genau Ihr Titel, Herr Doktor? Und wann kriege ich bei Ihnen einen Termin?
Nee, das war. Ja, falsch, nee. Ich bin kein, das fragen sie auch immer. Are you a doctor? Are you a medical doctor? No, not a medical doctor. Ich bin Dr. Phil. Phil.
Phil.
Ganz viel Doktor.
Genau, Dr. Phil. Also, die Doktorarbeit heißt Verbal Rhythm und beschäftigt sich mit der Politik und der Ästhetik von Talk-Over-Musik. Oder
Talk-Over.
Poetry im wahrsten Sinne, also im weitesten Sinne. Praktisch, also Dub-Poetry in Jamaica, Rapso-Poetry in Trinidad und Tobago, so hat man das damals genannt. Es hat aber viele andere Bezeichnungen noch gekriegt. Also praktisch, wenn du einen Rhythmus hast in deiner Sprache und den mit Musik verbindest, drüber sprichst. Musical Talk Over.
Deswegen Talk Over.
Genau, das wurde mehr oder weniger in Jamaica erfunden. Ja, also
die Pals?
Die Wurzeln, ja, ja, klar. Aber das war der ausgewanderte Pilzer, der du nach Jamaica kommst.
Ist.
Das,
ja. Jetzt.
Aber danke, dass du mich darauf erinnerst. Also die, auch die Wurzel von Hip-Hop liegt in Jamaica, liegt, müsst ihr jetzt ganz weit aushole, ist auch selbst von amerikanischen Hip-Hopern anerkannt, ja, von Afrika Bambaataa und wie sie alle heißen früher. Also ich gesagt habe, es war ein jamaikanischer Auswanderer, der in den USA sein erstes Soundsystem aufgebaut hat und dann über einen Rhythmus drüber gebabbelt hat. Das ist die Wurzel von Musical Talk Over Musical, wo es dann Hip-Hop gibt, da Poetry etc., was alles gibt. So, und ich habe meine Doktorarbeit halt darüber geschrieben, über Jamaikaner, die über Musik Poetry machen, Dichtung machen, über Trinidadier, die über Musik Poetry Dichtung machen, Leute, die in England, in Kanada wohnen, durch die Diaspora, und habe dann mehr oder weniger gemerkt, das geht halt auch auf Pelsisch.
Ja.
Das heißt, du hörst, jede Spruch hat einen gewissen Rhythmus und erschreckt Sprachen, die jetzt nicht Schriftsprachen sind und weder das jamaikanische Patois oder das trinidadische Kreol noch das Pelzische sind Schriftsprachen, sie sind hauptsächlich eigentlich nur gesprochene Sprachen. Und die haben automatisch einen ganz anderen Rhythmus.
Mhm.
Und dieser Rhythmus ist musikalisch. Das heißt, wenn ein Pelzer, der mit Musik nichts am Hut hat, aber sein Dialekt babbelt, die Gosch aufmacht, macht er automatisch Musik. Das ist ja das Tolle.
Das ist ziemlich gut. Das müsste man manche Leute mal sagen.
Ja, vielleicht steht es dann auch nichts Hilfe. Aber
ja, aber kommt diese, ist deine Leidenschaft für diese Musik oder diese Art, lyrisch sich auch auszudrücken, erst durch die Beschäftigung, die professionelle in der Doktorarbeit komme? Oder hast du die Doktorarbeit nur geschrieben, weil dich das privat auch schon immer interessiert hat, musikalisch zum Beispiel?
Ja, es ist beides Hand in Hand gekommen irgendwie. Mhm. Also während ich das eine gemacht habe, habe ich gedacht, brauche ich gar nicht so weit wegzugehen. Das ist alles schön exotisch und toll und Palme und Jamaica, aber eigentlich ist es halt daheim.
Ja,
also
ja.
Du hast daheim einen super Spruch, die sich total anfühlt wie Musik in deiner Gosch. Du kannst damit was machen, du kannst Reime machen, die man sonst in Hochdeutsch gar nicht machen kann. Du hast ganz tolle Region, du hast coole Leute, die sind total cool. Hinter der Hart fängt es mehr an. Was willst du dann?
Was willst du mehr?
Was willst du mehr, genau.
Und ursprünglich gesehen, hast du in deine Jugend so Musik auch gehört, also jamaikanische Musik auch gehört? Ist das eine Leidenschaft von dir gewesen?
Ja, natürlich. Also das fängt, ich habe mal irgendeine Jugendfreizeit gemacht, da habe ich hier gedacht mit einem Freund Alain. Und dann ist immer abends ein Lied gekommen von Bob Marley. Das habe ich damals nicht gewusst, aber das hat mich gepackt. Dann habe ich gedacht, was ist denn das für Musik, was ist denn das? Und dann habe ich, da habe ich es rausgefunden und dann habe ich zu meinem nächsten Geburtstag möchte ich mir eine Reggae-Platte. So habe ich es damals noch ausgesprochen. So wie
Reggae?
So wie es viele Leute immer noch aussprechen. Reggae, die Uff. Kennst du das noch? So. Und dann habe ich die gekriegt und dann ab da war ich infiziert und das hat sich bis heute hat sich das durchgezogen.
Und war das dann auch so, dass du darüber hinaus gern dich mit dem Land und den Leuten beschäftigen wolltest? Oder war das auch eher so gewesen, dass du das vorher schon mal in einem Familienurlaub oder sowas kennengelernt hast?
Nee. Damals war das noch nicht so, dass man einfach so nach Jamaica fliegt. Mhm. Das war schon eher so, ich habe damals glücklicherweise durch eine Tante eine Erbschaft gekriegt. Also unsere ganze Familie. Und mein Vater hat gedacht, so, das kriegt mein Sohn später mal für seine, wenn er seine Familie gründet oder so, hebt er sich das auf.
Du Kopfkauer oder was?
Nix, nee, du Kopfkauer. Nein, sinnvoll eingesetzt. Ich habe dann gesagt, ich habe das Geld, ich fliege jetzt nach Jamaica.
Ah, geil.
Und mein Vater, aber.
So war das nicht gedacht.
Eigentlich nicht, ja. Und ich war ja volljährig, ich konnte es machen. Und dann habe ich gesagt, und dann wollte er plötzlich aufhören mit Tipps, was man in Jamaica alles nicht machen soll. Aber genau deswegen bin ich eigentlich hingeflogen.
Ja, ihr könnt zwischen den Zeilen hören.
Braucht man nicht aussprechen.
Genau. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich infiziert. Also
im besten Sinn des Wortes.
Im besten Sinn des Wortes.
Wie alt warst du da gewesen, als du das erste Mal dort warst?
Da war ich 23.
Ja. Und war das schon von der Zeit her so, dass du schon natürlich im Studium auch, oder warst du da mit dem Studium schon fertig?
Nee. Dann im Studium habe ich das dann einfließen lassen, habe es versucht. Natürlich ich habe Anglistik studiert, Germanistik, ja. Politikwissenschaft, ein bisschen Spanisch. Da hast du das natürlich irgendwie nicht einbringen können. Aber dann habe ich einen guten Typ dort kennengelernt, der war Privatdozent, der war selbst noch am Basteln seiner Karriere und der war total fasziniert von diesem Thema. Und er hat gesagt, kannst du machen, kannst du bei mir eine Magisterarbeit schreiben darüber. Mhm. Dann war ich zu der Zeit ein Jahr in England, habe da als Assistant Teacher gearbeitet in einem East London, also da, wo auch schon sehr viel Einwanderer leben und so, habe dann einen meiner Helden, die ich nur auf Platte kannte, der lebte bei mir um die Ecke, Benjamin Zephaniah, ein ganz großartiger Dichter bis heute, ist der immer noch im Geschäft. Den habe ich dann gedacht, komm, dem schreibe ich jetzt mal.
Wirklich?
Und dann ich habe in so einer WG gewohnt und dann komme ich heim und dann sagt er so, hey, a guy called. Ich sagte, ja, wer? Ich kenne doch gar keiner, ich bin doch erst einen Monat da. Ja. Und ich sage, ja, der hat aber so geklungen wie so, ja, eigentlich war so ein bisschen Jamaikaner. Und ich, nee, das kann nicht sein. Es war dann der und um die Ecke. Und dann hat sich Freundschaft entwickelt. Cool. Und so war ich dann richtig drin und habe dann schon Material gesammelt für meine Magisterarbeit, habe mit Interviews gemacht mit denen und dann, ja, die Doktorarbeit hätte ich mal eigentlich sparen können. Es sind viele akademische Vorstrafen, die ich da auch gesammelt habe, aber ich habe halt ein Stipendium gekriegt. Mein Vater hat gesagt, das, was man anfängt, soll man fertig machen. Ja, darum ging es aber eigentlich eher nicht, sondern ein Stipendium hat mir das ermöglicht, dass ich nach Jamaika fliegen konnte, in Trinidad leben konnte und bin sogar noch ein bisschen bezahlt worden dafür.
Wie lange bist du dort geblieben?
Ja, immer on and off. Also das war, ich habe ein halbes Jahr war ich in Trinidad, dann war ich in Jamaika, wieder einen Monat, ist immer hin und her. Dann habe ich auch die Rest von der Karibik so abgeklappert, weil es ja auch irgendwie dazugehört. Da gibt es dann ganz andere Reggae-Formen oder andere Poetry-Formen noch und so. Und ja, das war immer so ein Hin und Her.
Mhm. Und der Chaco, der damals dort war, was hat der für Idee gehabt, wie sein weiteres Leben verläuft? Immer on and off, immer hin und her, in der Universität vielleicht was machen oder ne? Wie war da dein Plan?
Ja, ich hatte auch keinen Plan. Ich glaube, ja, du hast es selbst gesagt, du musst authentisch sein. Ne? Mhm. Das Authentische von mir kam dann erst später raus. Das Authentische ist nicht die Theorie, sondern das Authentische bei mir ist die Praxis. Das heißt, ich habe dann irgendwann die Seiten gewechselt. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre dann in der Uni Karriere machen. Das war das so das Normale. Ich wäre dann Assistent von dem Doktorvater. Glücklicherweise hat der aber gerade keine Assistenzstelle frei gehabt, weil er selbst noch keine Professur bekommen hat. Und dann war ich dann am Ende von meinem Studium da gestanden und habe gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Und weil ich Kabarett, habe ich das damals genannt, schon in der Uni gemacht habe, so Studentenkabarett mit so einem Partner zusammen, mit einem Kommilitonen, habe ich gedacht, probier doch das, mach doch das einfach weiter. Und dann hat sich das glücklicherweise so ergeben aus der, in Anführungszeichen, Zwangslage heraus, dass ich nichts anderes gekriegt habe. Was ein Glück. Und habe das dann angefangen und als ich dann die Möglichkeiten ergeben hätten, dass ich einen Job kriege in der Uni, im Elfenbeinturm, da war ich schon so weit, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt könnte ich als Künstler selbst Geld verdienen und brauche das nicht mehr.
Was war das für ein Programm, was du gemacht hast? War das ein hochdeutsches Programm? Oder war das schon pelzisch?
Ja, das war am Anfang mit dem Kommilitonen war das so ein mehrsprachiges Programm, weil der hat so Politiker imitiert, so wie der Richtling damals noch, ja, der hat die alle drauf gehabt. Ich war der Interviewer und zwischendrin habe ich dann so 2-3 Raps gemacht auf Pelzisch. Mhm. Ja. Ist einfach so und das ist total gut angekommen. Und dann habe ich, als ich dann alleine solo aufgetreten bin, habe ich das natürlich erst mal Hochdeutsch probiert, habe dann auch immer so Mundartsprengsel drin gehabt und irgendwann haben die Leute gesagt, das ist so toll, was du da machst. Ich habe gemerkt, die Reaktion kommt anders auf die Mundartsache als auf das Hochdeutsche. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mal ein reines Mundartprogramm, ein reines Dialektprogramm. Und von da an habe ich dann versucht, ein bisschen abzuwechseln, weil ich hatte damals schon auch schon noch die Idee, dass ich überregional eigentlich Comedian sein will.
Ja.
Gab es dann auch verschiedene Möglichkeiten, da müssen wir eine eigene Podcast-Reihe machen. Wie es Habekost, wie es Chaco nicht gelang, bei RTL da aufzumachen. Ja. Da hatte ich dann eine Agentur in Köln und die wollten mich groß rausbringen und dann kam dann so, das nur als kleines Beispiel, so Rückmeldungen von Sender und so, ja, toll, toll, was der macht, toll, aber es ist alles so dicht, es ist so dicht. Und dann habe ich gesagt, ich habe doch gar nichts getrunken, ich weiß, was wollen die denn? So dicht. Ich habe doch Quatsch. Gar nichts, wollen die mich jetzt als Pelzer verarschen oder als Kurpelzer und so. Und dann hat er mir das erklärt, der Agent hat gesagt, ja, die sind es halt nicht gewöhnt, dass jemand in so einem Comedy-Text so viel einbaut, wischen so viele verschiedene Ebenen und da und da und da, sondern du machst halt einen Aufbau, 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 Achtung, kurze Pause, Rampe, jetzt kommt die Pointe, alle lachen, weiter geht's. Mhm. Und das war halt nicht überhaupt mein Stil. Und
deswegen, zu intellektuell vielleicht.
Ja, nee, das würde ich nicht immer sagen. Ja, vielleicht.
Ja, aber doch, vielleicht ist es einfach zu viel drin, ja, zu dicht. Ja.
Zu komplex.
Ja, das ist aber nicht vom Inhalt her, sondern eher vom, also von dem, was ich sage, sondern von dem, wie das aufgebaut ist, ja.
Zu viel Metaebene oder die miteinander.
Das gibt doch, es gibt doch so Comedians, da weißt du genau, bla 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 bla, und dann kannst du das bla bla kannst
meine Frau,
meine Frau, und jetzt kommt kurz die Pause und denkst, ah, pass mal auf, jetzt kommt gleich Achtung. Das, was er denkt, ist eine Pointe, dann sagt er die, dann klatschen die alle, dann lachen die alle und denkst, ja, okay. Hm.
Ja.
Für mich ist Sprache ein Schatz, eine riesen Schatzkiste mit tausend Sachen, die du mit daran machen kannst. Erst recht in unserem Dialekt. Was steckt da alles drin? An Laute, an Wortspiele, die automatisch schon angelegt sind, an Konstruktionen, die du nur ein bisschen anders umbauen musst, und gibt es einen ganz anderen Sinn. Das wäre doch eine Sünde, wenn ich das liegen lassen würde. Weißt du, was ich meine?
Ajo.
Ajo. Apropos Sünde, die man liegen lassen würde. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit auch musikalisch mal getroffen. Wir waren zusammen, haben unsere Bühnen geteilt. Wir durften für dich mal eröffnen und du hast einfach das, was du uns jetzt beschrieben hast, deine Liebe zu der Sprache und zu der Rhythmik, auch dich da musikalisch betätigt. War das erste Mal, dass du mit Chacos Hard Beat, dass du damit diese Pfade beschrieben hast, oder hast du das schon vorher mal gemacht?
Ja, es gibt so ein Vorläuferprojekt, das hatte sich damals Chacos Music Show genannt. Mhm. Da habe ich mehr so Latino-Rhythmen, das ist ja auch karibisch, die Seele schlägt halt, den Teil habe ich auch noch in meiner Brust, der da schlagt. Habe das gemacht mit drei Frauen, die dazu getanzt haben und gesungen haben, und das war ein bisschen was größer, ein kubanischer Perkussionist dabei und so, das ist richtig abgegangen. Da habe ich schon auch, da waren vielleicht ein Drittel waren da in Mundart, die Texte. Aber das Projekt jetzt mit Chacos Heartbeat, das war halt während Corona, habe ich gesagt, das, was ich jetzt am besten machen kann, um mich aus diesem Loch rauszuziehen, ist das, was ganz tief in mir drin ist, schon immer. Ja? Nämlich Reggae und halt mein Spruch. Und das zu verbinden, und zwar konsequent. Dann machst du jetzt kein anderer Beat noch dazu. Nee, du machst konsequent Reggae und du machst konsequent die Mundart. Das habe ich halt gemacht, das haben wir halt gemacht. Und das ist dabei rausgekommen. Wie es damit weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht. Weil nach Corona war es halt so, dass du erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen musst.
Ja, ja.
Und das konnte ich halt mit der Band jetzt nicht so gut wie solo. Ja, und deswegen habe ich das erstmal mich darauf konzentriert, und das müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht.
Spielst du auch andere Instrumente außer Stimmbänder?
Ja, ich habe mal 5 Jahre lang Klavier spielen müssen, weil mir besagte Tante, von der ich vorhin schon gesagt habe, die Erbschaft, die hat uns auch ihr Klavier vermacht hat. Die Erbschaft fand ich super, das Klavier fand ich nochmals nicht so gut. Weil das hieß natürlich, wenn das Klavier durchsteht, muss auch einer Klavier spielen. So, wer ist es? Der Bu halt. Ja, ich hab, das war zu viel Zwang dabei, zu viel Klassik. Ich habe viel zu viel Klassik spielen müssen. Mein Vater hat am Wochenende immer Verdi gehört, weißt du? Und das war damals noch keine Gewerkschaft.
Stimmt.
Das hat mich verrückt gemacht. Ja. Und deswegen war das, weil es mit Zwang verbunden war, konnte ich heute gerade noch der Entertainer spielen, so ein bisschen. Und hör lieber meiner Frau zu, wenn sie Klavier spielt.
Ja, ich finde das so schade. Ich habe das bei meiner eigenen Familie erlebt, dass mein Onkel da immer auch gesagt hat, oh, das wäre so schön, wenn ihr Klavier spielen würdet. Und meine Cousine das Gefühl hatten, sie müssen dem auch nachkommen. Und das war aber nie so tief. Also es kam nicht aus ihnen raus. Das kam von außen, dass jemand gesagt hat, mach doch bitte mal. Und das ist schade, weil sie das jetzt nicht weitergeführt haben. Ne? Und eher dann gedacht haben, oh Gottes Wille, ja, Klavier. Nee,
ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Grad, das so zu machen, dass man natürlich ein bisschen, Druck ist jetzt falsch, aber so ein kleines bisschen pusht, so, hallo, da ist was. Und? Aber je mehr man da Druck ausübt, desto mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man muss eigentlich, am tollsten ist es, glaube ich, wenn du das machst und die Eltern wollen es nicht.
Da kommen wir immer wieder drauf zurück.
Ne? Ja, genau. Dann will ich es gerade.
Dann will ich es gerade.
Die intrinsische Motivation.
Ja, nee, ich glaube, uns hat das keiner verboten, aber uns hat auch keiner getriezt. Mhm. Ich glaube, die Zeit, die ausschlaggebend für mich war, Gitarre zu lernen, kam von mir selber raus. Und die Zeit, wo mir es dann schwer gefallen ist, weil ich habe schon mit 10 oder so angefangen mit Gitarre und dann in der Pubertät, keinen Bock gehabt, auch schon gar nicht auf Klassik, aber ich habe einen ausgebildeten, studierten Klassiker als Lehrer gehabt. Der hat mich durchgezogen mit Blues und Rock, was mir gefallen hat. Der hat es mir zuliebe weitergeführt. Das waren 3 verschwendete Jahre. Wenn ich jetzt Eltern gehabt hätte, die sagen, hier, du spielst schon gar nicht Klassik, was ist los? Aber der hat es geschafft, mich drüber zu ziehen, dass ich dran geblieben bin auch. Ne? Und es wäre nicht gegangen, wenn er mit dem Finger gewackelt hätte und so gesagt hätte. Ja, aber vielleicht die Frage an euch, was hört ihr eigentlich jetzt, abgesehen von natürlich Kurt Dehn und alle Pfälzer Klassiker, was hört ihr gern für Musik?
Wenn ich nur Wojciech König und anonyme Gitarristen. Und Feinripp. Und Feinripp, Entschuldigung, ja, die sind mir zu hart als ein bisschen.
Rita, wie ist es bei dir?
Ja, ich habe es ja letzte Woche in unserem Gespräch schon angedeutet, also ich höre immer noch sehr gern New Wave, Dark Wave, Bauhaus, Joy Division, The Cure, diese ganzen Sachen. Aber natürlich habe ich jetzt ja auch meine Liebe zum Reggae entdeckt durch den Christian. Also Roots Reggae, diese ganzen Sachen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich höre tatsächlich intrinsisch und absolut authentisch auch jede Menge Klassik. Also ich liebe klassische Musik, habe ich schon immer geliebt, stehe ich dazu. So.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Das ist nicht schlimm. Ja, wegen mir sagt sie das jetzt. Die hört aber kein Verdi und nicht am Wochenende.
Nee, also Oper geht nicht, aber alles andere. Gut.
Wobei ich das nicht so laut sage, weil ich moderiere jetzt wirklich seit Jahren schon den Mannheimer Mozart-Sommer, also die Operngala, die immer Open Air am Schwetzinger Schloss ist oder am Mannheimer Schloss. Vor tausende von Leuten, wo die Oper praktisch direkt neben der stattfindet, ich sage die ja an. Und das ist wirklich großartige Arbeit, ganz großartig. Und das ist so deswegen so toll. Letztens war mein Vater im Publikum mit 88, der hat fast Tränen gekriegt, weil der schließt sich so einen Kreis. Ja, weil ich sag die jetzt an, ich finde die auch wirklich toll, ist halt einfach nur nicht die Musik, die ich sonst daheim höre halt. Aber großartige Kunst.
Apropos großartige Kunst, Stichwort Kunstpreise. Chaco, du hast den Mundartpreis in Bockenheim gewonnen als Nachwuchsförderpreis. Du hast 2012 den Preis der Emichsburg gekriegt. War das für dein Lebenswerk? Das wäre ein bisschen fies. Aber 2017 hast du das Saumageorder auch verliehen gekriegt. Kann man in der Palz noch mehr Preise kriegen?
Ja, auf jeden Fall.
Was wäre das? Was strebst du an? Was ist der nächste Preis, den du abräumst?
Bei Prinzessin.
Das ist dein Ziel.
Also das ist mein Ziel.
Ja, ja. Das muss aber erst noch diverser werden, welche ich meine. Ja. Oder diffuser, besser gesagt.
Diffuser, danke. Ja. Sehr gut.
Ja, mein nächstes Ziel, was ich auch strebe, ist, dass nach mir Strauß benannt wird. Und dann
in Dergenberg
vielleicht, glaube ich, oder dann vielleicht posthum wieder aberkannt, weil irgendjemand rausfindet, dass ich in dem Gespräch hier halt irgendwas gesagt habe.
Das ist so ein Scheiß,
was dann über die Strauß verzerrt. Ja. Zum Beispiel, dass man Verdi nicht gut findet. Genau. Ai, ai, ai. Oder nein, was weiß ich. Also, ja. ich habe einen Wahlspruch, der steht auch an meinem Bildschirm, dass ich immer mal wieder drauf gucke. Brauche nichts, wünsche alles, wähle, was sich zeigt. Und daran möchte ich mich immer wieder dran erinnern. Natürlich habe ich immer drin, man könnte doch noch und da gibt es doch noch und das und hast auch nicht gekriegt, warum will. Offizielle Eröffnung vom Wurstmarkt, nie hat dich jemand gefragt, dass du mal, weißt du, ja, bei jedem Wurstmarkt ist es so, wenn ich diese Ode an das Duppeglas dann reinstelle, diesen Film, was da gemacht worden ist, und mir, ja, das sagen, oh, wie toll, geil, Wahnsinn, das müsste doch aber bei der Eröffnung machen, das, und ich sagte, ich bin schon halt genau eingeladen. Ja. Und dann gesagt, ja, aber der Bürgermeister hat dich zitiert, aber ich meine, ja, wenn das kann. So, aber dann denke ich, wie kann das sein? Und im nächsten Moment denke ich, brauche nichts. Wähle, was ich zeige. Das ist wirklich ein super Spruch. Das ist wirklich, das hol dich sofort runter, weil ich habe doch im Prinzip alles, was ich habe will. Ja. Ich habe frei, ich liebe, ich verdiene Geld damit, gutes Geld damit, mit dem, was ich liebe, ja, mit meinem Hobby, wenn ich mit dem, was ich halt einfach so mache. Ich bin gesund, ich lebe im schönsten Teil Deutschlands, einem der schönsten Teile der Welt.
Lass mich gerade mal klatschen, warte mal.
Ja, das stimmt. Was will ich mehr?
Ich finde das so bezeichnend, da schließt sich vielleicht auch für uns so ein kleiner Kreis. Wir hatten es von Authentizität, von einem Wort, was ich so gut sagen kann. Und dass es so erstaunlich ist, dass mir mit einer Sache, die mir wirklich, also wir alle, wie wir hier sitzen, würden die Sache, die wir machen, ja auch machen, ohne dass wir dafür irgendwie bezahlt werden oder so. Und wir haben es in einer gewissen Hinsicht alle in unserem Leben, bislang berufliche Leben vor allen Dingen auch geschafft, dass das, was wir wirklich gern machen, so honoriert wird, dass in eurem Fall auch, dass ihr sogar davon leben könnt. Wie toll. Und ich finde, das geht nur mit Authentizität. Ich glaube, dass die Leute das ganz schnell merken, wenn einem jemand was erzählt und wie toll er das findet und man merkt, der macht das jetzt aber fürs Geld oder so. Mhm. Ich glaube, das merkt man wirklich schnell. Ja. Gerade in so einem Bereich wie in unserem Bereich, wo es um Mundart geht, wo es um Identifikation auch geht, dass man wirklich das den Leuten auch abnehmen muss, um sie wirklich so anzusehen. Ne? Und ja, ich finde, das ist unglaublich toll, ne? dass ihr das auch geschafft habt mit eurer Sache. Finde ich klasse.
Ja, und ich glaube, das ist die Emotion, die du dahinter stehen sollte. Also aus meiner Sicht ist nicht Stolz. Ich bin stolz, dass ich in der Palz lebe. Ich bin stolz, dass ich den Dialekt babbel. Stolz kann man in meiner Arge nur auf was man selbst geleistet hat. Dass ich mir jetzt das Glück gehabt habe, hier geboren worden zu sein. Ja? Erst recht im Background zum Beispiel. Monty, überleg mal, du hättest ja auch ganz woanders aufwachsen können. Ja? Zum Beispiel, ja. Okay. Wir alle, aber ich meine, bei dir sitze ich, weil es so schön gemischt ist alles. Bei mir, ich hätte auch plötzlich in Braunschweig auf die Welt kommen können. Stell dir das mal vor.
Das kann ich mir vorstellen.
Dann, also kann man nicht unbedingt stolz drauf sein, sondern was kann man sein? Dankbar. Man kann wirklich dankbar sein, dass man, dass das Universum das so gebaut hat, dass wir da sind, dass wir hier leben dürfen und natürlich ein bisschen hat man auch was dazu getan, aber im Prinzip sollte bei allem in meiner Arge die Emotion, die Dankbarkeit sein, ne? Der Stolz.
Und die Freude auch.
Ja.
Also ich glaube, du kannst auch am besten arbeiten und am besten Sachen machen, wenn du selber ganz viel Freude dabei hast, wenn du nicht nur denkst, das mache ich jetzt so, damit es den Leuten gefällt und dann mache ich das und dann kriege ich da einen Verlagsdeal und so, sondern also wenn ich jetzt zum Beispiel oder wenn wir keine Freude hätten beim Elfenfels schreiben, dann wird das auch kein gutes Buch werden.
Richtig, ja.
Das muss einem selber gefallen.
Ja. Also du müsstest im Idealfall eigentlich die Musik machen, die du selber gerne hören möchtest, das Buch schreiben, das du selber gerne lesen möchtest.
Ja.
Und das ist immer, also ich glaube auch, das ist so ein guter Indikator dafür, ob was richtig ist, weil wenn du selber keine Freude spürst, dann merkst du, das ist vielleicht der falsche Weg.
Ja.
Das ist genau das, was ich immer sage. Ich würde auch gerne mal auf mein Konzert gehen.
Mhm.
Und das ist bestimmt auch bei euch so. Ja, das mit dem Buch. Ja.
Das nochmal mit anderer Auge lesen.
Ja, genau.
Mhm. Und so gut wie es. Also, ihr Leute, ihr Kinder, ich sag's nicht gern. Also zuerst mal sage ich, es ist eine schönere Runde, könnte man nicht gemacht haben, als mit diesen Worten jetzt auch wieder an unseren Anfang zurückzukommen. Bleibt nur noch vielleicht ein kleines bisschen der Blick in die Zukunft, in die allernächste Zukunft. Und wie sieht es aus? Chaco, hast du was, was jetzt in allernächster Zukunft irgendwie neu bei dir ist, oder?
Ja. Wisst ihr, spätestens seit der Waschmarkt rum ist, steht Weihnachten vor der Tür.
Spätestens.
Das sehe ich aber genauso. Wenn der Waschmarkt rum ist, ist Weihnachten.
Ja, genau.
Ja, richtig.
Und deswegen, dieses Jahr habe ich wieder Weihnachtsprogramm im Pedo. Das heißt Chacos Gospel Show.
Gospel, natürlich.
Ja, es kann, das ist schön. Manche Leute merken das nicht sofort, was du dahin. Das ist wieder so ein Beispiel für dicht, ja. Ist der Kerl so dicht, dass er sich sowas ausdenken muss? Und es läuft Premiere hat es am 1. Dezember, glücklicherweise zum ersten Mal im Ludwigshafener Feierabendhaus.
Ja, cool.
Ja, zwei Abende hintereinander, das ist natürlich ganz tolle,
große. Schon ausverkauft?
Ja. Ist noch nicht ausverkauft, aber ist schon gut besucht.
Das musst du sagen, es sind noch wenige Restkarten.
Schön, ja, genau. Ich war gerade mit 3. Oktober, da waren wir das aufnehmen. Und es läuft dann logischerweise, wie so Weihnachtsprogramm läuft, bis zum 6., also bis zum 7. Januar läuft es, in der ganzen Region unterwegs. Und ich glaube nämlich, das ist deswegen, fasziniert mich Weihnachten so, weil in diesem Fest alles kulminiert oder alles zusammengefasst ist, was Menschen so ausmacht.
Ja.
Kapitalismus, Familie,
Erwartungen,
was man, dass man sich selbst manchmal nicht leiden kann, aber was Besseres will, gute Vorsätze. Kinder, Hunde, Gänse, alles. Und weil das jeden betrifft, ja, sogar inzwischen Muslime, die hier leben, die haben, stellen sich auch einen kleinen Weihnachtsbaum in der Barbershop oder was, weißt du nicht, wo, ja. Mhm. Es ist ja in dem Sinn auch kein christliches Fest mehr, natürlich von der Wurzel her schon, aber es ist eine Familienfest, wenn so willst, im besten Sinne. Aber auch im schlechtesten Sinne. Mhm. Und das ist halt eine wunderbare Spielwiese für Comedy. Und deswegen mache ich das. Und dieses Jahr habe ich auch, bei dem Weihnachtsprogramm habe ich jetzt so Figuren reanimiert, die von vielen Leuten geliebt wurde in der Vergangenheit, nämlich The Reverend. Das ist so ein US-amerikanischer, pelzisch-englisch, der hochdeutsch-babbelnde Baptiste-Prediger, der dann halt, da wird es wirklich politisch, wenn der auf die Bühne kommt, ja. Brothers and sisters, we are here with the American Pelzisch Baptist Church of Offenbarungszeit and Futternight and Endzeit. My name's Reverend Samuel Lucas Love Machine, and I'm here to bring you the Botschaft, the message, the Wohlkörper, Fullkörper, Ganzmassage of the Lord.
Geil. Auf den kann man sich freuen.
Der ist auf dem Plakat unten drauf, so ein bisschen Tenner da. Hallo.
Reverend.
Ja, und dann heißt es nämlich nicht mehr Wisch mich man, Ayo, sondern heißt es Wisch mich man, Halleluja.
Halleluja. Ach, sehr gut. Und man kann sich wirklich, ich glaube, da ist vor allen Dingen wirklich für jeden auch ein Ort dabei. Ne? Du kommst über Kaiserslautern, Speyer, Prühl, Frankenthal, auch nach Weinheim, da komme ich dann hier. Mannheim ins Kapitol, sehr schön zweimal. Und der Abschluss ist dann in Schwetzingen am 7.1. Sau gut. Also da, Monchi, macht
schon mal. Such da schon nochmal einen Termin aus.
Ja, und wenn ich nochmal die Zugabe geben kann, die Zugabe heißt Chacos Butterfahrt, also müsst ihr noch was kaufen.
Heizdecke.
Tickets gibt's auf www.chaco.de.
Ah.
Direkt.
Und könnt auch hier in der Shownotes, könnt ihr direkt bestellen. Ja, sehr gut. Also, wie gesagt, ein schöner Abschluss kann es nicht geben, ein schöner Ausblick, aber auch wirklich, wir haben jetzt eine ganz große Runde gedreht hier in unserem kleinen therapeutischen Kreis. Ne? Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Einladung. Mir kommt so voll, als hätten wir das schon einmal gemacht.
Das ist oft so, wenn man Leute ganz arg liebt, dann denkt man, man hat die schon ein Leben lang.
Ja, ja, okay. Jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, liebe Zeit.
Und schon wieder die Stunde rum.
Ja, und bald ist Weihnachten, nicht vergessen.
Ja, wo steht denn eigentlich euer Christbaum als?
Da, wo du jetzt sitzt wahrscheinlich.
Ich bin auf der Bühne, ich komme ja keinen Christbaum.
Du bist dein eigener Christbaum.
Ich sehe
den ja
nie, stimmt. Wenn jeden oben fort, das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass du das Elend nicht mitmachen musst, sondern das lieber als Comedy auf die Bühne bringst, ja. Nee.
Und mit diesen versöhnlichen weihnachtlichen Worten.
So habe ich es nicht gemeint, ich bin doch Satiriker.
Ja, wir haben es schon verstanden.
Ja. Satirisch, ach, wenn ich Vegetarier bin.
Oh, der hat jetzt noch gefehlt. Ihr Leid, machen's gut. Und ihr Leute an den Empfangsgeräten, ihr wart Zeuge einer unglaublich schönen zweiteiligen Begegnung. Macht's gut, bis nächste Woche.
Dankeschön.
Dankeschön.
Aladon.
Fisi Matende. Der Podcast.